Kulturjournal.
Zurück auf eine kulturelle Identität vor der Sowjetzeit besinnen sich junge kasachische Künstler, die in diesem Kulturjournal zu Wort kommen. Die Sprache ist dabei ein zentrales Werkzeug. Kreativität als Werkzeug bei der Identitätssuche im Italien der 70er Jahre zwischen Design, Mode und Kultur ist Thema einer Ausstellung in Gorizia. Und wir haben mit Bertolt Ecker gesprochen, dem langjährigen Direktor des MUSA und Kurator des Wien-Museums. Das sind die Themen dieses Kulturjournals. Am Mikrofon Benno Feichter. Im Westen Kasachstans liegt das Kaspische Meer, im Südosten China und im Norden verläuft die rund 7700 Kilometer lange Grenze zu Russland, dem historisch engsten Verbündeten des zentralasiatischen Landes. Seit seiner Unabhängigkeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion versucht sich Kasachstan von der sowjetisch und russisch geprägten Vergangenheit zu emanzipieren und besinnt sich zunehmend auf seine eigene Identität und sein eigenes kulturelles Erbe. Dieses wurde während der Sowjetdiktatur teils brutal unterdrückt. So wurde den Kasachen ihre traditionelle nomadische Lebensweise verboten und ihre Sprache galt als provinziell. Vorrang hatte Russisch. Heute jedoch liegt Kasachisch im Trend und auch zeitgenössische Künstler machen die kulturellen Wurzeln ihres Landes zum Thema ihrer Werke. Carola Schneider hat in der kasachischen Hauptstadt Astana mit einer Künstlerin und einem Künstler gesprochen.
Ob feingliedrige kasachische Steppenpferde oder Mädchen in nationaler Tracht und mit althergebrachtem Haarschmuck. Auf großformatigen Bildern und in leuchtenden Farben malt die Künstlerin Leila Mahat traditionelle kasachische Motive. In der kasachischen Kultur muss jeder mindestens 7 Generationen seiner Vorfahren kennen, sagt die 56-jährige Künstlerin, als sie durch ihre persönliche Ausstellung im sogenannten Präsidentenzentrum in Astana führt.
Ich finde, es reicht aber nicht, nur die Namen seiner Vorfahren zu kennen. Man muss wissen, wie sie lebten. Dieses Wissen ist in einer Art kollektiven Gedächtnis bewahrt, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Ich wünsche mir, dass auch meine 4 Kinder ihre Wurzeln kennen.
Leila Mahat hat sich die künstlerische Auseinandersetzung mit der kasachischen Identität zur Lebensaufgabe gemacht. Einer Identität, die während der 70-jährigen Sowjetherrschaft nicht gern gesehen war. So wurde den Kasachen unter anderem ihre traditionelle nomadische Lebensweise verboten.
Wir haben unsere Wurzeln nie vergessen, nicht einmal während der Sowjetzeit. Aber viele kulturelle Traditionen gingen damals verloren. Sie wurden von der kommunistischen Ideologie verdrängt. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war diese Ideologie plötzlich weg und es entstand eine große Leere. Die Menschen füllten diese zunächst mit Dingen, die mit unserer Kultur und Mentalität nichts zu tun hatten. Mit der Zeit ist das aber abgefallen wie eine leere Hülle. Jetzt lebt wieder das Echte, das Authentische auf. Das, was wir von unseren Vorfahren übernommen haben.
Ein besonders sichtbares Beispiel für die Wiedergeburt der kasachischen Identität ist die Sprache. In den Straßen der Hauptstadt Astana ist heute häufig Kasachisch zu hören und nicht mehr fast ausschließlich Russisch, wie es lange der Fall war. Die Regierung hat die kasachische Sprache als einzige offizielle Staatssprache in der Verfassung verankert, um die nationale Identität zu stärken. Ein Trend, der längst auch die Kultur erfasst hat. In der Popmusik ist sogar ein eigenes Genre entstanden, der Kasachpop, der auf Kasachisch gesungen wird. Es gibt einen regelrechten Boom an Naturtalenten in Kasachstan, von der Kunst bis hin zum Sport, meint der Künstler Kanat Nurtasin, den ich in einem Park in Astana treffe.
Früher waren wir in Kasachstan konservativ, zurückhaltender, aber heute sind wir frei und jeder kann mit seiner Botschaft gehört werden. Wir haben viel, das es wert ist, der Welt gezeigt zu werden.
Der 35-jährige Künstler hält ein paar seiner jüngsten Arbeiten gegen das Sonnenlicht. Es sind getrocknete Ahornblätter, in die er mit feiner Klinge Muster geschnitten hat, Komikfiguren zum Beispiel, aber auch traditionelle kasachische Motive. Seine Werke zeigt Nuchtasin in sozialen Netzwerken, wo sie von Followern in der ganzen Welt gesehen werden. Er spüre die Verantwortung, sein Land und dessen Schönheit bekannter zu machen, sagt Kanat Nuchtasin. Auf den aktuellen Folklore-Trend setzt der Künstler aber nicht wegen der Identitätssuche. Er will damit viel mehr maximale Aufmerksamkeit erreichen, nicht nur für seine Kunst, sondern auch für seine sozialpolitischen Botschaften.
Ich möchte in meinen Arbeiten auch soziale Probleme in Kasachstan ansprechen. Todesfälle in der Armee, Gewalt gegen Frauen oder Cyberbullying. Als Künstler und öffentliche Person kann ich zu den Problemen in unserer Gesellschaft nicht schweigen.
Für seine Arbeiten verwendet Kanat Nuchtasin unterschiedlichste Materialien, neben Ahornblättern auch Gips, Glas oder Nägel. Die Werke des Autodidakten sind auch im Westen gefragt. Nuchtasin hat schon mit den Disney Studios und den Warner Brothers zusammengearbeitet. Während sich Kunst aus Kasachstan also ihren Weg in die Welt bahnt, ist im Land selbst der Markt für einheimische Künstler aber schwierig, sagt Leila Mahat, die nicht nur Künstlerin, sondern auch Galeristin und Kunstprofessorin ist und in diesen Funktionen kasachische Künstler fördert.
Die kasachische Kunst ist es wert, gesehen zu werden. Wir müssen lernen, sie zu schätzen und sie auch zu verwenden, egal ob es Werke von bildnerischen Künstlern, Musikern oder Schriftstellern sind. Dann entsteht Kultur. Erst wenn unsere Interessen an unserer eigenen Kunst so groß ist, dass Künstler von ihrer Arbeit leben können, können wir stolz darauf sein.
Es werde noch dauern, bis es soweit sei, sagt die Künstlerin Leila Mahat. Einen echten Kunstmarkt gebe es in Kasachstan noch nicht.
Carola Schneider hat berichtet. Und wir wechseln von Kasachstan nach Italien, von der Gegenwart in die 70er Jahre und von unterdrückter Kultur hin zu Kreativität als Schlüssel zur Neudefinition einer gesellschaftlichen Identität. Zu Teilen einer Gesellschaft, die zwischen christdemokratisch-katholisch geprägtem kleinbürgerlichem Mief, politischer Radikalisierung und Gewalt alles Neue umarmen und nach Luft holen. Italien in den 70er Jahren, Kreativität als Gegenmittel. In Design, Mode und Kultur ist der Titel einer Ausstellung in Gorizia, die Thomas Migge für uns besucht hat.
Die 1970er Jahre in Italien, ein Jahrzehnt tiefster Widersprüche, politisch wie gesellschaftlich. Widersprüche, die schon lange gärten, die dann aber vor allem im Zuge der Studentenbewegung aufbrachen. In Form bestimmter politischer Entwicklungen und einer bisher nie dagewesenen Blüte in Kunst, Kultur und Design. Kunsthistorikerin Raffaella Sgubin ist eine der Ausstellungskuratorinnen.
Das war ein kompliziertes Jahrzehnt, vor allem wegen bestimmter politischer Entwicklungen. Die italienische bleierne Zeit mit links- und rechtsradikalem Terrorismus, viel Geld, Entführungen. Gleichzeitig gab es grundlegende politische Reformen. Diese Entwicklungen provozierten Reaktionen in Kunst, Design und Mode und modernisierten Italien grundlegend.
Das bürgerliche Wohnzimmer hat ausgedient. Designer wie Ettore Sozzas oder das Studio Alchimia stellen die Designwelt auf den Kopf. Schluss mit Form folgt Funktion. Ein Stuhl darf jetzt aussehen wie eine Wolke, eine Lampe wie ein Spielzeug. Das wird bunt, laut und radikal. Kunststoff wird zum edlen Werkstoff. Das Design dieser Jahre spiegelt den Wunsch nach totaler Freiheit und Demokratisierung wider. Die Objekte sollen provokant, erschwinglich und voller Ironie sein. Das gilt auch für die Mode, erklärt Raffaella Sgubin.
Ecco, e qui c'è un personaggio molto importante, un personaggio chiave, Elio Fiorucci.
Hier ist ganz wichtig Elio Fiorucci, ein enger Freund von Andy Warhol. Fiorucci entwickelte ein ganz neues Konzept poppiger, industriell gefertigter, preiswerter Mode und deren Vermarktung mit Hilfe von Kunst und Happenings. Seine Läden waren Kulturzentren.
Giorgio Armani entwirft das Jackett für Herren, das nicht mehr gefüttert ist, sondern entspannt sitzt und die Körperkonturen erahnen lässt. Er befreit Männer und Frauen aus engen, eleganten Kleidern. Missoni bringt psychedelische Zickzackmuster auf den Laufsteg, die noch heute berühmt sind. Diese neue Mode ist alltagstauglich, bleibt aber elegant. Das Label Made in Italy wird zum globalen Qualitätssiegel. Die Mode und die Kunstszene rücken aufeinander zu, inspirieren sich gegenseitig. Angeführt wird der künstlerische Aufbruch der 70er Jahre von der Arte Povera, der armen Kunst. Kunstschaffende wie Yannis Kounellis pfeifen auf teuren Marmor oder Ölfarbe. Sie nutzen alltägliche, arme Materialien. Erde, Lumpen, Treibholz, Neonröhren. Es ist eine totale Absage an den von der USA übernommenen Kapitalismus des standardisierten Geschmacks und der Kaufhäuser. Kunst bricht in den italienischen 70ern aus dem Museum aus, wird zur Performance, zum Happening. Designer, Modemacher und Künstler treffen aufeinander. Es ist dieses Zusammenkommen von Kreativen aller Richtungen, die die italienische Kultur der 70er Jahre vom restlichen Europa und auch den USA unterscheidet. Die Ausstellung in Gorizia zeigt die Entwicklungen der italienischen Kunst in Design und Mode in den bewegten 1970er Jahren. Eine spannende Kulturschau zu einem spannenden Jahrzehnt.
Musa heißt der Ausstellungsraum der Stadt Wien mit Sitz an prominenter Stelle, direkt neben dem Rathaus. Musa steht für Museum, Staatsgalerie, Artothek und ist Ausstellungsort für Wiener Gegenwartskunst. Gegründet wurde das Musa 2007 unter anderem vom damaligen Leiter des Referats Bildende Kunst der Kulturabteilung der Stadt Wien, Berthold Ecker, der als Direktor des Hauses eine Neuorganisation der ca. 50.000 Objekte umfassenden Sammlung vornahm und dieser zu mehr Sichtbarkeit verhalf. Seit 2018 ist das Musa Teil des Wien-Museums. Ecker war dort Kurator für zeitgenössische Kunst und tritt als solcher jetzt den Ruhestand an. Anna Socek hat mit Berthold Ecker das folgende Gespräch geführt.
Berthold Ecker, Sie haben eine Laufbahn als Kurator und als Kunstfunktionär im Dienste der Stadt Wien hinter sich. Im Musa sind jetzt Ihre beiden Abtrittsausstellungen zu sehen. Das sind zwei Personalen, einerseits Karl-Heinz Koller, das ist ein Fotograf, der 1995 mit Anfang 50 schon verstorben ist und eigentlich keine allzu große Bekanntheit erreichen konnte. Und andererseits ist das Heliane Wiesauer-Reiterer, sie ist Jahrgang 1948 und ist als eine der wenigen Frauen, also als Malerin der neuen Wilden der 1980er Jahre zuzurechnen. Wieso sind es ausgerechnet diese beiden Positionen, die da jetzt hier zu sehen sind?
Ja, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Wir haben, seit das Musa am jetzigen Standort gegründet worden ist, das war 2007, eine viel höhere Sichtbarkeit mit unserer Sammlung, die zeitgenössische Kunstsammlung der Stadt Wien, bekommen. Und das hat dazu geführt, dass wir enorm viele Schenkungen erhalten haben. Es waren über 160 Schenkungen mit einem Gesamtbestand von über 30.000 Kunstwerken. Die muss man natürlich dann auch aufarbeiten, inventarisieren, publizieren, ausstellen. Und zwei davon sind eben jetzt an die Reihe gekommen.
Um vielleicht noch auf die beiden Ausstellungen einzugehen, Heliane Wiesauer-Reiterer ist eine Künstlerin, die unterschiedliche Medien, Stilrichtungen und auch Denkschulen eigentlich durchgangen ist im Zuge ihrer künstlerischen Tätigkeit. Worin liegen denn ihre Qualitäten, würden Sie sagen?
Ja, die Heliane ist tatsächlich eine Universalkünstlerin. Sie bedient sich aller Techniken, die einer bildenden Künstlerin überhaupt zur Verfügung stehen. Und auch stilistisch lässt sie sich nicht einfach irgendwo versklaven, sondern bei ihr kommt das einfach alles aus der Persönlichkeit heraus. Sie steht selbstverständlich auf den Schultern der klassischen Moderne, aber sie ist in erster Linie durch ihre eigene Biografie auch geprägt, die ja sehr abenteuerlich, könnte man sagen, war. In Salzburg geboren, in Argentinien aufgewachsen, dann an der Nordsee fast 10 Jahre. Und wie sie 17 ist, kommt sie dann allein nach Wien, kennt dann niemanden und beginnt eine Fotolehre und später dann eben ein Studium an der Akademie für Malerei bei Gustav Hessing. Diese Biografie, vor allen Dingen natürlich das Erleben des Wattmeers, der Nordsee, dieser weiten Landschaft, diese großen Räume, das hat bei ihr entscheidend gewirkt und ihre Kunst geprägt.
Der andere Künstler, der hier zu sehen ist, ist eine Wiederentdeckung oder Entdeckung für manche, Karl-Heinz Koller. Er ist 1995 eben verstorben und das war ungefähr so der Zeitpunkt, wo seine Karriere hätte abheben können. Es ist nicht mehr dazu gekommen. Er hat viel mit Fotografie gearbeitet. Zu sehen sind in der Ausstellung zum Beispiel seine Konfigurationen. Das sind so kreisförmige Mandalas, kann man sagen, die fotografiert sind, oder auch zum Beispiel fotografische Tagebücher. Einen Monat in meinem Leben hat er fotografiert. Wie ist er in der Wiener Szene verortet gewesen?
Karl-Heinz Koller war bestens vernetzt. Er war ein intellektuell voll auf der Höhe stehender Künstler. Er war in dem Kreis um Wally Export, Peter Weibel, mit allen möglichen avantgardistisch orientierten Gruppierungen, ist aber trotzdem praktisch nur einem sehr kleinen Fachpublikum bekannt geworden oder geblieben. Und ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass er eben so früh gestorben ist. Bei seiner Kunst geht es vielleicht auch darum, dass er nie in den Kunstmarkt wirklich vorgedrungen ist.
Bertolt Ecker, Sie haben das MUSA 2007 gegründet. Als Direktor des MUSA haben Sie viele Ausstellungen verantwortet und besonders herausragend sind da wohl die Dekadenausstellungen von den 50er bis zu den Nullerjahren, also 6 Stück, die auch in sehr umfangreichen Katalogen dokumentiert sind. Wenn man sich diese Kataloge jetzt durchblättert, dann fällt auch auf, dass da keine Hierarchie konstruiert wird. Also wer sozusagen ist berühmt geworden und wer ist in der Unbekanntheit versunken. Es ist so ein weitgehend wertbefreites Abbild des künstlerischen Geschehens der Stadt Wien im jeweiligen Jahrzehnt. War das so Ihre Absicht, Ihr Konzept?
Ja, das stimmt eigentlich ziemlich genau. Also mein persönliches Anliegen ist es, Dinge einfach ins Bewusstsein zurückzubringen, die mir wichtig sind, die ich als bedeutend erachte, als Leistungen von Künstlerinnen und Künstlern. Und der Mainstream ist für das MUSA eigentlich nie so besonders interessant gewesen. Und so ist auch die Sammlung in ihrer Charakteristik. Da sind weit über 5000 Künstlerinnen und Künstler in einer Bandbreite, die in keiner anderen österreichischen Sammlung drinnen ist. Also mit dieser Sammlung kann man wirklich die Wiener Szene abbilden, so wie sie war. Und wir haben, so wie unsere Nachbarländer, auch das Problem, dass man nicht über den Tellerrand schaut. Also Tschechien hat genauso eine großartige Szene wie Österreich, aber wir kennen gegenseitig nicht einmal unsere Stars. Das ist der eine Fehler und der andere ist, dass man die Szene nicht pflegt. Das wäre die Aufgabe der Institutionen, wobei ich allen voran unsere Institution als verantwortlich sehen würde, natürlich auch das Belvedere und die anderen großen Häuser. Da fehlen auch die Mittel für internationale Ausstellungen. Es fehlen einfach so Institutionen wie Pro Helvetia in der Schweiz. Das wäre ein großer Schritt für Österreich.
Sagt Bertolt Ecker im Gespräch mit Anna Socek. Der Erich-Fried-Preis geht heuer an den in Graz lebenden und aus dem Kongo stammenden Schriftsteller Fiston Mwanza Mujila. Er verbinde in seinen Texten auf begeisternde Weise Leben, Träume und Denken. Die alltäglichen Abgründe und Aufschwünge des Menschen, immer eingewoben in Musik und das Flüstern, Lachen, Spotten, Jammern, Fluchen, Jauchzen, Rauschen, Kosen und Loben der menschlichen Stimme. So die deutsche Schriftstellerin und Verlegerin Daniela Seel in ihrer Begründung. Und eine Todesmeldung: Der langjährige Leiter der Berlinale, Moritz de Hadeln, ist in der Schweiz verstorben. De Hadeln leitete das Filmfestival von Locarno und von 1980 bis 2001 über 2 Jahrzehnte lang die Berlinale. Sein Nachfolger war Dieter Koslik. 2002 wurde De Hadeln schließlich der erste nicht-italienische Leiter des Filmfestivals von Venedig, bevor ihn nach zwei Ausgaben Marco Müller ablöste. Moritz De Hadeln verstarb im Alter von 85 Jahren.
Das war ein Kulturjournal.
Technik Lukas Linschinger, Regie Arnold Schnetzinger, Moderation Benno Feichter.
Es ist alles eine Frage des Ausgangspunktes. Bei uns ist der Name Asha Bhosle wahrscheinlich nur Cineastinnen ein Begriff, eben wegen ihren vielen Filmsongs. In ihrer Heimat Indien wurde sie vergöttert und weltweit zählt sie tatsächlich zu den Most Recorded Artists mit über 12.000 Aufnahmen. Albert Hosp spielt drei Songs davon und davor noch ein aktuelles Album, das ebenfalls starke Bezüge zu Indien hat.